Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 102. Ich bin Tobi und ich lese euch heute schon wieder gar nichts vor, denn heute liest euch Björn vor. Ich habe einen Gast und das ist Björn. Hallo Björn.
Hallo Tobi.
Genau. Björn und ich, wir arbeiten zusammen und wir haben herausgefunden, dass wir beide die gleiche Leidenschaft haben, nämlich Whisky-Tasting. Und ja, wir hatten das ja auch schon in der 100. Episode mit dem Whisky-Tasting und dann dachten wir, wenn wir eh mal zusammen Whiskys probieren wollen, er hat was ganz Interessantes, was ich noch nicht kenne und ich habe was Interessantes, was er noch nicht kennt. Seit Februar reden wir drüber, oder?
Seit wir uns kennen, würde ich sagen. Gleich beim ersten Gespräch sind wir darauf gekommen.
Oha.
Offensichtlich eine Leidenschaft, die an der Oberfläche brodelt.
Ja, aber irgendwie, jetzt hat es bis September gedauert, bis wir es dann mal gemacht hatten. Ist immer schwierig, dann Termine zu finden. Naja. Ja, aber jetzt sitzen wir hier.
Und schön, dass es klappt.
Genau, schön, dass es endlich mal klappt. Ich habe was mitgebracht und meins ist, glaube ich, weniger intensiv als deins. Wobei, wir können ja mal sagen, was wir haben. Also ich habe hier in einer kleinen extra abgefüllten Flasche Macmyra mitgebracht, den schwedischen Whisky. Den habe ich schon mal probiert in irgendeiner Episode, aber da habe ich nur ganz kurz besprochen und nicht jetzt wirklich intensiv Whisky-Tasting in dem Sinne gemacht.
Ja, und ich habe einen Lagavulin, und zwar nicht den normalen, den vielleicht einige Whisky-Interessierte sowieso kennen, weil er auch ein ganz besonders beliebter Whisky ist, ein sehr rauchiger, sondern die Distillers Edition. Die ist doppelt gereift, kriegt dadurch so ein bisschen mehr Milde als bei dem Original quasi, und den nehme ich immer nur zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel heute.
Was mir gerade einfällt, hast du dein Handy ausgemacht? Das wäre ganz gut.
Sonst glaube ich immer so aus.
Mach
ganz aus.
Ja, das wäre ganz gut.
Mach ich.
Ich hoffe, das hat jetzt noch nicht bip gemacht auf dem Mikrofon. Wir haben ja keine Kopfhörer auf. Wir machen ja hier unprofessionelles Interview. Ja, es ist so, der Tim Fittler, wenn der Interviews macht, der hat immer Headset mit Hightech, Biodynamik oder sonst wie was, Kopfhörern und super klassen Mikrofon.
Ich finde das hier schon ganz schön Hightech.
Ja, aber das sind ja nur zwei Mikrofone, die unprofessionell auf dem Tisch rumliegen. Nee, der macht das dann halt gleich auch über einen Mischpult und mischt es dann live zusammen und oh Mann, kann man auch machen. Kostet halt ein bisschen mehr. Ach, und wenn man das so professionell macht wie der, dann lohnt sich das ja auch, aber ja, für mich muss halt dieses Setup hier reichen. Genau, doppelt gereift, was heißt das denn? Double matured habe ich öfter schon gelesen, weißt du das?
Ja, ich bin tatsächlich kein großer Kenner, aber das heißt tatsächlich, dass der Whisky umgefüllt wurde von einem Fass in ein anderes. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Es gibt also das Wichtige daran ist dann, in was für Fässern er gereift ist. Es gibt also tatsächlich Verfahren, wo der einfach zweimal in Eichenholz gereift ist, die beide First Cask Fässer nennt man das ja dann, also wo das erste Mal Whisky drin reift, und da kommt es dann nur darauf an, welche Fässer und was für Sorten.
Das erste Mal Whisky oder das erste Mal überhaupt irgendwas?
Das erste Mal überhaupt irgendwas. Also First Cask heißt, es ist überhaupt das erste Mal irgendwas drin gereift. Mhm. Und jetzt bei, wenn man die mehrfach reift, dann gibt es da verschiedene Verfahren. Ganz häufig ist zum Beispiel, dass bei der zweiten Reifung dann ein Fass genommen wird, wo vorher Wein oder Sherry drin gereift ist. Es gibt aber auch häufig den Fall, dass, also auch bei einfach gereiften, dass man Fässer nimmt, in denen vorher zum Beispiel Bourbon gereift ist und dann der gute schottische Single Malt, der reift dann in den schon benutzten Fässern, aber profitiert dann natürlich so ein bisschen schon von dem Geschmack der Bourbons. Und der hier, jetzt bin ich tatsächlich überfragt, ist ja peinlich, muss ich drauf gucken. Ich weiß nicht, in was der tatsächlich das zweite Mal gereift ist. Das steht auch nicht drauf.
Soll ich nachschlagen?
Ja, vielleicht nicht schlecht, ne? Steht tatsächlich nicht drauf. Steht nur doppelt gereift.
Wir haben ja einen Computer.
Nee, steht nicht drauf. Also dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass er in irgendwie Sherry- oder Weinfässern gereift ist. Denn da waren es wahrscheinlich tatsächlich nur zwei verschiedene Holzsorten oder so. Speziell ausgesucht durch den Distiller, deswegen ja Distiller sehr schön.
Also hier steht, sein Abgang ist langwarm und glühend. Das steht bei jedem Whisky, glaube ich. Das spanische Pedro Jimenez Sherryfass erhöht also die Komplexität. Dies ist die nachgereifte Abfüllung des bekannten Lagavulin aus der Classic Malt of Scotland Serie.
Also doch ein Sherryfass.
Tja. Jetzt hätten wir uns eigentlich zur Vorbereitung noch das Video von Horst Lüning angucken müssen, wie er das tastet. Aber mal gucken, ob wir auch Sachen raus schmecken kann.
Ich glaube, ich habe das extra nicht gemacht. Ich bin tatsächlich überhaupt nicht geübt, da irgendwas rauszuschmecken. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht, ich wollte nicht auch so tun, indem ich einfach vorher lese, was da drin steckt.
Wir gucken mal hinterher nach, was er gesagt hat. Also ich lese das jetzt auch nicht, bis auf den langen, warmen, glühenden Abgang. Oh. Ich glaube, dein Whisky ist intensiver als der, den ich mitgebracht habe. Deswegen würde ich vorschlagen, wir probieren erst den Macmurra.
Ja, zu dem hast du schon mal was gesagt.
Da habe ich schon mal was gesagt. Mal gucken, ob ich da wieder drauf komme, was ich da gesagt habe. Jetzt kommt das leckere Geräusch. Ach nee, das ist nicht der erste Ausguss aus dieser Flasche. Der ist abgefüllt mit auch irgendwie 46 Volumenprozent oder so. Das heißt, wir könnten auch theoretisch... Okay. Sollten vielleicht sogar ein bisschen Wasser.
Habe ich das neulich auf einen Tipp hin von dir das erste Mal überhaupt mit experimentiert? Das war tatsächlich spannend bei dem Artberg.
So, dann riechen wir mal. Achso, du guckst erst die Farbe.
Genau, sie ist sehr hell. Ja? Fast wie Weißwein ein
bisschen. Ist ungefärbt. Genau, gelblich hell. Bei mir schwimmt ein bisschen was. Also ich weiß wieder, was ich gesagt habe, als ich den das letzte Mal probiert habe. Und zwar habe ich Heide gesagt.
Heide?
Ich komme mir vor wie in der Lüneburger Heide. Die Bienchen surren um mich herum und sammeln Honig.
Du hast zu viel Horst geguckt. Also fällt mir echt schwer, ich bin da weniger.
Was riechst du denn? Also süßlich ist auf jeden Fall.
Süßlich ist auf jeden Fall, genau. Also Natur im weitesten Sinne kommt einem tatsächlich schnell in den Sinn, ob das nur Heide ist oder...
Und
manchmal riecht man Zitrusfrüchte, das hat er nicht. Also
nach
das
Wald riecht er, also Holz. Der ist nämlich in frischen Firstfill-Eichenfässern, schwedische Eiche gefüllt.
Schwedische Eiche
tatsächlich. Und ich finde, man
ja, riecht auch Eiche. Ja, du sagst. Ja, ich bin ja ein Schweden-Fan. Insofern ist das ja auch was Besonderes, einen schwedischen Whisky zu trinken.
Ich habe das vorhin einem anderen Arbeitskollegen erzählt, dass wir den heute probieren. Er meinte, das ist eklig.
Hat er ihn denn tatsächlich probiert?
Ja, er hat ihn probiert und meinte, das ist gar nichts für ihn.
Dann bin ich jetzt mal gespannt. Also ich nehme jetzt den
ersten Whisky muss aus Schottland kommen, sonst ist es kein Whisky, hat er gesagt. Ja, ich weiß nicht. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Wow. Es gibt in der Lüneburger Heide so Verkaufsstände, wo lauter Quatsch verkauft wird. Und da gibt es auch Honigbonbons.
Er ist sehr ölig, das stimmt. Insofern Honig.
Süß, ölig, Honig, Karamell.
Ich finde ihn ganz schön, das sagt kein echter Kenner, aber ich ist ganz schön schnapsig. Ich habe ihn auch beim Geruch, habe ich schon gedacht an, sag schon.
Und viel Holz tatsächlich. Und im Abgang...
So viel Holz.
Relativ schnell weg, ehrlich gesagt.
Also ich finde ihn im Abgang tatsächlich im Hals erstaunlich unauffällig, aber in der Mundhöhle ist er dann doch ziemlich intensiv. Ich habe noch sehr lange im Mund behalten. Den zweiten Schluck, der sagt so alles.
Ja, kann man. Ich mag den total gern. Es ist halt was ganz anderes als so ein Lagavulin oder Karl Ihler oder...
Oh ja.
Lafroig. Magst du eigentlich Highland Park? Fällt mir da ein.
Wir haben beide zusammen mal den 18er getrunken.
Richtig.
Sehr, sehr gut. Ja. Ich habe dann mal eine kleine, eine Miniatur gehabt von dem billigeren und war weniger begeistert. Aber der 18er war wirklich gut. Die Flasche ist nur sehr teuer. Zu Hause habe ich die nicht.
Deutlich über 100 Euro. Ich habe die 12er Flasche zu Hause. Ich mag die auch ganz gern. Ich habe mich bei Highland Park ja immer mal vertan. Ich dachte mir, der kommt von Isla. Aber der kommt von der Isle of Skye.
Ja, nein.
Zumindest irgendwo anders her. Ist kein Isle of Skye.
Also ich glaube, wenn ich ihn blind verkostet hätte, ich hätte ehrlich nicht gesagt, dass es ein Whisky ist. Muss ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Ich finde ihn tatsächlich, ich komme nicht auf den Namen, wie heißt denn dieses, wenn man es böse will, Brennerei-Abfallprodukt, das italienische?
Grappa.
Grappa, genau. Ich finde, er hat was von Grappa. Und nichts also, gegen gute Grappa, also das ist nicht so wie Whisky auch. Also.
Ich probiere es mal mit einem Tropfen Wasser, was dann passiert. Dran denken, wenn man Wasser in einen Whisky tut, dann muss man eine Weile warten, bis sich das wirklich vermengt hat. Ich habe allerdings heute in dem Laden, wo ich die Gläser gekauft habe, also wir trinken hier aus Nigelnagel neuen Nosinggläsern, muss ich mal sagen. hier soll vielleicht nicht so laut, wenn meine Frau das hört, dann schimpft die wieder, dass ich Geld ausgebe. Nein, die kriegt das natürlich sowieso mit. Da habe ich nebenbei ein Verkaufsgespräch mitgehört, wo ein unerfahrener Whisky-Trinker was kaufen wollte, und hat der Verkäufer erklärt, dass wenn man Wasser in Whisky tut, dann öffnet das den Geschmack und verdünnt den nicht einfach nur, sondern lässt einen halt auch an Aromen rankommen, die sonst von dem Alkohol überdeckt werden. Was sicherlich richtig ist. Aber was ich nicht wusste, ist, dass dieser Effekt nur eine halbe Stunde hält. Er meint, wenn man irgendwie Wasser in Whisky tut, dann muss man den auch innerhalb von einer halben Stunde ausgetrunken haben. Also nicht, dass es bei den kleinen Mengen, die wir trinken,
ich wollte gerade sagen, länger hält er sowieso eigentlich nicht.
Ne? Aber ich hatte nicht gedacht, und ich habe vergessen zu fragen, warum der Effekt dann wieder weg ist. Das finde ich irritierend.
Da lohnt sich doch eher der Alkohol als das Wasser, ne? Also müsste doch der Alkoholgehalt tendenziell noch sinken. Und du sagtest, das ist ein 46%-Dinger, ja?
Ich glaube, 43, 46, irgendwas.
43 ist der Lagavulin auch. Also die Geschmacksveränderung beim Artberg, als ich das noch nicht probiert habe, war größer.
Es ist auch nicht so ein vielschichtiger Whisky wie andere Single Malts, also schottische Single Malts, da kriegt man irgendwie mehr raus. Hier ist halt wirklich Heide und Eiche und süß, so Karamell, was ich total gern mag. Aber es ist nicht so vielschichtig wie einen Scotch.
Kennst du den Dalwhinnie? Den habe ich jetzt neulich das erste Mal gehabt.
Habe ich auch schon mal probiert, glaube ich.
Der wird dir bestimmt gefallen, wenn du so diese Süße und so magst. Der ist sanft, aber ist ein Tuck komplexer jetzt als der. Wie heißt der nochmal?
Mac Myra. Keine Ahnung, was das heißt.
Das klingt jetzt nicht wirklich schwedisch, ehrlich gesagt.
Müssen wir Hess fragen, der kann auch Schwedisch.
Wow. Ein Kollege.
Ja. Den habe ich im Podcast schon öfter erwähnt, den kennen meine Hörer schon.
Oh, wow.
Hass kennt den Podcast nicht. Oder hört ihn wahrscheinlich nicht.
Hörer kennen Hass.
Aber die Hörer kennen ihn, weil ich von ihm schon ein bisschen erzählt habe. Der hat dieses Ausländer.me-Blog, wo er sein Leben als Ausländer in Deutschland beschreibt. Mit seinen ganzen Skurrilitäten über die deutsche Sprache, was er alles so rausfindet.
Da hat er sich häufig ja schon mal.
Deutsche Kultur und so, ja, das schreibt er einfach.
Ich habe heute ein ganz lustiges Bild gesehen über die deutsche Kultur, wie sie im Ausland wahrgenommen wird. Ich habe es bei Facebook geshared, vielleicht hast du es schon gesehen. Chaos German-like. Das Einzige, was draufsteht und zu sehen sind vier Büroklammern sauber angeordnet. Und man muss schon sehr genau hinsehen, um zu sehen, dass die eine Büroklammer andersrum ist als die anderen Büroklammern.
Aber das sind doch
schon irgendwie schön.
Da gibt es doch diesen. Was war denn das noch? Ich habe letztens irgendwie einen YouTube-Film gesehen, auch auf Empfehlung eines Mitarbeiters hier. Der hat gesagt, das ist so ein Running Gag, irgendwie irgendeine Comedy-Show in den USA hat ein Filmchen gedreht, wie eine deutsche Game-Show funktioniert. Und das war halt irgendwie eine Sekretärin oder irgendwas, die halt auf Ansage musste sie Teile auf einem Schreibtisch ordnen und in rechtwinkligen Sachen irgendwie so hinlegen. Und dann musste sie irgendwas rufen und es waren so ausgedachte deutsche Wörter irgendwie. Und dann kamen halt so Gestapo-Offiziere. Also es war sehr, sehr unter der Gürtellinie und sehr platt, aber auch sehr witzig, weil die Frau dann verprügelt worden ist, weil der Winkel nicht 90 Grad betragen hat, 89 oder so.
Das erinnert mich an ein Praktikum zur Schulzeit. Da musste ich ein Eisenblock war es, glaube ich, feilen mit einer
Handfeile. Ja, siehst du, es ist gar nicht so weit weg von der Realität.
Musste ich den ganzen Tag an diesem Block feilen. Aufgabe war es, einen 90-Grad-Winkel herzustellen.
Ja.
Und ich hatte meine eigene, wie heißt denn das, meinen eigenen Winkel, um das zu messen. Und immer wenn ich dachte, jawohl, das passt jetzt so, bin ich zum Meister gegangen, habe gesagt, hier, ich bin fertig. Dann ist der Meister zu einem Schrank gegangen, hat ihn geöffnet und aus einer samtbeschlagenen Schatulle seinen Meisterwinkel rausgeholt, hat ihn gegen das Licht gehalten und ohne ein Wort zu sagen, hat er mir den Block wieder in die Hand gedrückt, ist gegangen und ich musste weiter feilen, weil nach seinem Winkel waren es immer noch nicht 90 Grad.
Krass.
Also insofern ist das ja nicht ganz verkehrt.
Das ist überhaupt nicht aus der Luft gegriffen.
Das ist ja auch ein Vorteil, die deutsche Präzision, Pünktlichkeit, weiß ich nicht, aber...
Naja, ich finde, manchmal kann man nicht 5 gerade sein lassen, das wäre vielleicht ein bisschen krass.
Na, ein bisschen laissez-faire könnten wir gebrauchen.
Aber so 4,01 kann man auch mal gerade sein lassen. Vielleicht.
So.
Ja, das war schon
der Maximum. Jetzt noch ein bisschen im Mundraum. Ich muss, glaube ich, noch mehr Wasser trinken.
Ich habe gerade schon mein Glas ausgespült mit Wasser. Aber ich habe immer noch, vielleicht hätte ich nicht das Sprudelwasser nehmen sollen. Vielleicht muss ich wahrscheinlich aufstoßen. Stilles Wasser. Ja. Heute ist echt viel los. Ich habe irgendwie 20 nach 5 schon Feierabend gemacht, weil ich, eigentlich Viertel nach 5. Ich habe ein Interview gegeben. Das erscheint am Samstag. Also diese Podcast-Episode erscheint erst am Montag, deswegen. Ach,
schade.
Ja. Naja, also wer am Samstag um 18 Uhr in Berlin und Brandenburg Radio Fritz gehört hat, der hat ein Interview mit mir gehört. Das musste ich eben schon einsprechen. Jetzt nehmen wir hier die Episode auf. Gleich geht's zur Bandprobe. Ich habe noch Bandprobe heute Abend.
Wow.
Und wir haben noch einen Auftritt.
Heute noch?
Ja, heute noch. Heute ist nämlich griechischer Abend bei unserem Stammgriechen. Wir gehen dann nach der Bandprobe immer zum Griechen, zu Sophia. Sophia, hallo. Die ist total genervt, wenn wir abends um 10 Uhr noch anrauschen. Die will eigentlich immer Feierabend machen. Nein, die ist nicht genervt. Die ist total lieb und macht uns dann halt noch ein Souvlaki. Oder guckt in der Küche nach, ob der Grill noch warm ist. Und dann isst er noch Souvlaki und trinkt noch ein Bier.
Toll.
Letztens hatten wir dann mal als Dank dafür, dass sie immer noch auflässt, so lange haben wir dann mal unsere Gitarren mitgenommen. Also wir haben auch akustische Instrumente. Und haben dann bei ihr, es waren nur noch 2-3 andere Gäste da, und haben wir dann ein paar Counting Crows Covernummern gespielt. Und das fand sie so nett, dass sie gesagt hat, hey, wir haben bald irgendwie griechischen Abend, da spielt auch irgendwie eine griechische Band, die richtig teuer ist anscheinend auch. Und dann habe ich gesagt, klar, dann kommen wir auch, spielen wir auch. Und da sind wir jetzt eingeladen heute Abend.
Schöne Geschichte.
Bezahlung ist frei Uso.
Ah, nicht schlecht.
Nee, ich glaube, wir kriegen sowas zu essen. Ja.
Ach, erinnert mich an alte Zeiten. Ich bin ja nicht so der Rocktyp. Ich habe ja ganz lange in klassischen Chören gesungen und das gehört dazu, ne, dass man nach einer Probe dann irgendwie noch gemeinsam weggeht.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei Chor Menschen auch so ist. Meine Eltern haben ja immer in einem Chor gesungen. Also meine Mutter singt immer noch im Chor. Nicht mehr so ganz regelmäßig wie früher, aber eigentlich schon.
Also auch klassisch, oder?
Klassisch, genau. Kirchenchor. Die machen auch ganz tolle Konzerte. Das ist der Kirchenchor in Tostedt. Die sind sogar ziemlich bekannt. Also wenn die ein Konzert machen, dann ist die Kirche rammelvoll. Das ist eine große Kirche. Da sind dann nur so ein paar hundert Leute da.
Oh.
Die spielen dann mit dem Bachorchester Lüneburg zusammen und machen dann so Sachen wie also Weihnachtsoratorium oder irgendeine Requiem. Gibt es ja auch die verschiedensten Requiems, Requiem.
Oh Gott, jetzt die Lateinkenntnis sind wieder vorholen.
Da hatte ich ja gestern. Requiem? Ich hab ja gestern das erste Mal Wikipedia vorgelesen und den Artikel Schlaf ist heute erschienen. Also heute ist Donnerstag übrigens. Schade, dass ihr das erst am Montag alles hört. Und da war dann auf einmal so viel Latein und medizinische Fachbegriffe, dass ich gedacht habe, oh nee, ich mache das doch nicht für die Wikipedia. Also es gibt ja die gesprochene Wikipedia, ein Projekt von Freiwilligen, die halt Wikipedia-Artikel vorlesen und als Podcast bereitstellen und auch auf der Seite dann verlinken für Sehgeschädigte oder Blinde, die halt nicht lesen können. Und bevor die halt einen Screenreader benutzen, der ihnen das halt mit der Computerstimme vorliest, gibt es halt so ein Projekt, das einfach dann mit menschlicher Stimme vorzulesen.
Ich habe immer gedacht, du nicht auch gerade sowas gemacht, aber mit Büchern?
Mit Büchern, genau. LibriVox. Kann man gemeinfreie Bücher gemeinsam vorlesen mit anderen. Da habe ich mich bei Nils Holger dann beteiligt.
Faszinierend.
Aber Wikipedia vorlesen ist halt noch ein Stück skurriler. Das habe ich gestern probiert. Das war echt sauschwer. Da waren echt Wörter in dem Artikel, da habe ich 10 Anläufe gebraucht.
Zum Wort Schlaf, ja?
Ja. Naja, klar. Die
medizinischen Fachausdrücke.
Genau.
Finde ich eine tolle Sache. Müsste ich mal meinem Sohn irgendwie erklären, der ist 4,5 der Große und fragt mich inzwischen solche Löcher in den Bauch, dass ich also manchmal auch nicht mehr hinterherkomme zu erklären. Vor allem weiß ich auch nicht mehr alles. Der sagt dann oft schon, wenn ich sage, du Mensch, weiß ich nicht. Sagt er, guck doch mal in dein Telefon. In unserer Branche ist dieses Smartphone ja immer dabei und ich greife dann auch gerne mal dazu, um was nachzuschlagen. Und inzwischen ist das für ihn fast schon ein geflügeltes Wort. Dann guck doch mal ins Telefon. Und dann gucke ich tatsächlich auch immer mal wieder bei Wikipedia nach, wenn ich ihm das demnächst gar nicht mehr selber vorlesen muss, sondern vorlesen lassen kann. Tolle Sache. Ja, wollen wir mal auf den besonderen Tag hier, den du heute hast, den Distillers Edition Lagavulin, 1994 abgefüllt. Nein, 1994
destilliert.
Destilliert und 2010 abgefüllt. Also ja. 16 Jahre.
Sehr gern.
Ach, das ist ein schönes Geräusch, ne? Das ja. ist, glaube ich, eigentlich das Schönste am Whisky trinken.
Flasche öffnen?
Flasche
öffnen. Oh. Ich finde ja das
ich
Geräusch.
Ich schütte noch gar nicht ein, ich rieche ihn schon.
Ich noch nicht.
Nee?
Nee.
Ach, vielleicht war es, weil ich hier den Korken.
Der Korken. Habe.
Also ist schon sehr intensiv. Aber noch nicht so intensiv wie.
Oh, die Farbe ist toll. Ist der gefärbt?
Es müsste, glaube ich, draufstehen, ne? Es ja. steht nichts drauf. Irritiert mich doch, tatsächlich ja auch manchmal, dass selbst teure Flaschen diesen, wie heißt dieses, dieser Likör? Nee, was ist das, mit dem man das da färbt?
Zuckercouleur.
Zuckercouleur, genau. Soll ja eigentlich nichts am Geschmack werden. Ja,
ich habe mir tatsächlich mal eine Flasche Zuckercouleur gekauft und Leitungswasser auf Whiskyfarbe gefärbt. Aha. Und dann einen Blindtest gemacht. Bei Leitungswasser schmeckt man das, wenn man das mit Zuckercouleur auf Whiskyfarbe färbt. Mhm. Schmeckt dann leicht süßlich. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man, vielen Dank, wenn man Whisky ein bisschen nachfärbt, und Whisky ist ja an sich schon ein bisschen gefärbt, und die benutzen halt das Zuckercouleur, um immer die gleiche Farbe zu erreichen. Es ist ja auch nicht so, dass wenn man...
Das ist ja farblos wäre, ne?
Der ist ja nicht farblos. Und es ist auch nicht so, dass jeder Jahrgang gleich gefärbt ist. Also es erscheint ja jedes Jahr Highland Park 12 Jahre. Oh, jetzt rieche ich ihn übrigens auch. Es riecht nach der Flasche. Das 12-jähriger Highland Park oder 18-jähriger oder 16-jähriger Lagavulin, der sieht ja auch nicht jedes Jahr gleich aus. Und die benutzen halt Zuckercouleur, damit er jedes Jahr gleich aussieht. Mhm. Genauso wie man verschiedene Fässer benutzt und verschiedene Jahrgänge auch. Also wenn man einen 16-jährigen Lagavulin kauft, dann ist der Whisky da drin ja nicht unbedingt 16 Jahre alt, sondern es ist halt ein...
Der jüngste Whisky muss 16 Jahre alt sein. Sonst darf er sich nicht 16 Jahre...
Ich dachte, nennen. Der Schnitt ist 16.
Nee, also der jüngste Whisky, der enthalten ist, muss 16 Jahre alt
sein. Kann sein. Zumindest sind da ja auch unterschiedliche Jahrgänge drin. Und das machen die dann halt so, damit er ungefähr immer gleich schmeckt. Mischen die andere Fässer noch mit rein. Auch ältere. Und genauso macht man es eben dann auch mit der Farbe.
Aber hier steht nichts drauf auf der Flasche. Also ich habe das oft gelesen. Ich würde mich wundern, wenn sie es...
Nö. Dann ist der wahrscheinlich...
Also der ist tatsächlich von der Farbe, wir haben ihn noch nicht beschrieben. Ne? Er ist rötlich-braun. Also wer das Bier aus meiner Heimatstadt Braunschweig kennt...
Kommst du aus Braunschweig?
Ja, ich komme aus Braunschweig.
Ja. Duckstein kommt aus Braunschweig? Gleich zwei Sachen, die wir du kommst aus Braunschweig und Duckstein auch.
Aha. Toll, ne? Was für schöne Sachen aus Braunschweig kommen.
Ja, ich bin begeistert. Braunschweig steigt gleich in meinem Ansehen.
Ja, ansonsten hat es ja nicht wahnsinnig viel zu bieten, außer Duckstein.
Und Eintracht Braunschweig.
Eintracht Braunschweig. Wir sind wieder in der zweiten Liga. Man darf es.
Leider.
Wir waren mal, das weiß glaube ich niemand, außer Braunschweigern, wir waren ja mal
Deutscher Meister.
Deutscher Meister.
Das war weißt du das? Nein, gut. In den 60ern oder so, ne?
Ja, 1967. Ich bin sonst kein Fußballfan, aber als Braunschweiger muss man das wissen.
Also tatsächlich,
das stimmt das auch.
Bernsteinfarben, würde ich sagen, dieser Whisky.
Bernstein trifft es auch ganz schön.
Dunkler Bernstein. Es gibt ja auch verschiedene Bernsteintöne, aber das ist dunkler Bernstein. Und
also es kommt einem richtig so schon beim Öffnen der Flasche, ich war nun ein bisschen näher dran, aber es kommt einem dieser Geruch von verbrannter und verbranntem Holz entgegen. Es ist wirklich...
Der duftet deutlich intensiver als der Magmürer. Das ist mir ganz schön einmal hier eingeschenkt. Bestimmt mehr als zwei.
Es gibt heute Abend halt kein Uso.
Morgen noch arbeiten. Und der Geruch ist tatsächlich, wenn man die Nase ins Glas reinhält, in unser Nosing-Glas hier, auch ein bisschen ölig, auch Torf. Ich hatte vorhin die Diskussion mit Hess, ob Torf, Peaty und Smoky unterschiedliche Sachen sind. Horst Lüning sagt ja immer, das sei das Gleiche, weil es ist halt der Rauchgeruch von Islay-Whiskys, der kommt ja von
Torf.
Aber kommt ja vom Torf. Und wenn Whisky nach Torf, also wenn man sagt, es riecht nach Torf, dann meint man eigentlich den Rauch, der beim Torfverbrennen entsteht. Torf an sich riecht ja eigentlich ziemlich wenig.
Ja. Nach Vegetation, nicht nach Asche. Also das riecht ja wirklich hier...
Das riecht nach Asche, richtig.
Das ist auch der Grund, warum meine Frau zum Beispiel...
Aber auch süßlich. Und
Der kommt Sherry, der Sherry so ein bisschen Sherry, durch, ne?
Ja, Sherry.
Aber es dauert, ne? Der Geruch ist schon drüber. Man muss warten. Hm.
Wow. Also ich
sag ja nur zu besonderen Gelegenheiten.
Ja.
Wohl.
Kling.
Das klingt ja fast wie Kristall.
Also, wenn Bernstein Geschmack hätte, das könnte er sein. Und er schmeckt tatsächlich sehr wenig rauchig.
Erstaunlich, ne? Dafür, dass er so intensiv riecht. Und das, du kennst den Lagerbody, den normalen.
Ja.
Also ist ja deutlich intensiver auf der Zunge mit dem Rauch als der hier.
Wobei der Lagerwunden ja auch nicht so rauchig ist wie so ein Lafroig oder Artbeck.
Genau, jedenfalls nicht so wumsig.
Ja. In your face rauche ich.
Genau.
War lecker. Sehr gut. Ich hatte mal von Karl Ihler die Distillers Edition.
Oh, die kenne ich nicht. Du hast mir den Karl Ihler mal empfohlen, dann habe ich ihn in einer Kneipe immer getrunken und war wenig begeistert.
Also der 12-jährige Karl Ihler, den mag ich sehr gern. Aber die Distillers Edition hat mich enttäuscht. Oh. Da fand ich den 12-jährigen besser. Mhm. Und das bei einem Preisunterschied von irgendwie 20 Euro habe ich mir gedacht, die Distillers Edition kaufe ich nicht wieder.
Bei dem hier ist tatsächlich so, für mich sind das zwei verschiedene Whiskys. Also ich würde ja gar nicht sagen, ich mag den jetzt lieber als den normalen, der ist einfach anders. Ne? Also den, ich bin kein Raucher, aber wenn ich dieses Bedürfnis hätte zu rauchen, dann würde ich tatsächlich den normalen Lagavulin oder auch einen Lafroig oder so nehmen, da ist dieser Asche-Geschmack tatsächlich dann noch so präsent. Also das ist für mich so ein Whisky, den trinkt man tatsächlich abends und nicht mittags und den trinkt man so rustikal im Essen, wenn überhaupt, oder nach rustikal im Essen. Dann ging man so einen Dalwhinnie zum Beispiel, den würde ich durchaus auch mal nachmittags in geringen Mengen.
Hast du eigentlich auch zwei unterschiedlich große Nasenlöcher? So wie Herr Lüning? Herr Lüning hat zwei unterschiedlich große Nasenlöcher. Deswegen riecht er immer einmal links und einmal rechts und führt das Nosing-Glas um die Nase herum.
Ich habe mich damit immer mal drüber unterhalten, weil ich das schon ziemlich beeindruckend fand. Seine Erklärung auch, dass aus physikalischen Gründen deswegen die Luftgeschwindigkeit beim Einatmen unterschiedlich sei. Deswegen würden die Geruchsstoffe unterschiedlich weit getragen. Ich habe hier eine Menge befreundeter Ärzte, die das alles für ausgemachten Unsinn hielten, aber nun sind das auch keine Whisky-Kenner. Also
ich habe vollstes Vertrauen in Herrn Lüning. Ja, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil er bisher, wenn ich dann mal ein Whisky nachprobiert habe, von dem, was er so gesagt hat, hat er immer recht. Aber ich mag es auch einfach, seinen Stil, wie er diese Whiskys präsentiert. Das ist großartig. Ich träume immer noch davon, dass er irgendwann mal ein Interview mit mir macht und auch.
Oh, das wäre toll.
Ja. Vielleicht sollten wir alle Einschlafen-Podcast-Hörer eine E-Mail an Herrn Lüning schreiben, dass er doch bitte, bitte, bitte.
Wie wäre es mit einem Horst Lüning Flashmob, zu dem wir jetzt aufrufen? Ich weiß nicht genau, das ist irgendwo in Süddeutschland.
Will ja auch nicht aufdringlich sein, ja, in Bayern, glaube ich.
Also ich finde den tatsächlich ausgesprochen gut. So eine ausgewogene Mischung aus ja, eben diesem Rauch und
süßlich, also Sherry, was kommt auch durch. Hm. Was unterscheidet den denn jetzt eigentlich außer dem Rauch von dem Magmyra? Also Komplexität wäre was mir einfallen würde. Ich kann aber nicht sagen, also die Struktur scheint irgendwie komplexer, aber also was ist es denn?
Also das ist kein Ausdruck, den jemals wahrscheinlich ein Whisky-Kenner gebrauchen würde. Dieses Schnapsige, was dieser Magmyra hatte, der mir den Mundraum so also fast betäubt hat vor lauter Alkoholgehalt. Vielleicht auch der hat er ein bisschen weniger, ne, 43. Also das ist hier deutlich weniger. Ich spüre den Lagavulin jetzt doch eher im Hals als im Mundraum. Also ich hatte vorhin bei dem Magmyra wirklich so hinten im Rachen so ein dieses Gefühl, dass irgendwie alles aufgeht.
Naja.
Müssen wir doch mal den Horst fragen.
Ja. Ich war heute zum ersten Mal in dem Laden Weinquelle.
Haben wir schon oft empfohlen, aber ich war noch nie da.
Ich kannte ihn bisher nur als Internetstore, also den gibt es halt auch im Internet. Und ich habe da mal bestellt. Ich habe allerdings häufiger im Whisky Store bestellt, weil die Sonderangebote im Whisky Store einfach sagenhaft günstig sind. Und wenn ich online bestelle, dann gucke ich halt auf den Preis. Aber ich war jetzt das erste Mal im Laden in der Weinquelle. Das ist schon beeindruckend. Du kommst da rein, es sind halt wirklich die Wände und alles ist voll gepflastert mit Whiskyflaschen, aber auch Rum und auch Wein. Und es ist wirklich sehr, sehr viel Verschiedenes einfach da. Und ich stand einfach irgendwie bestimmt eine Viertelstunde vor dem Weinregal abgestaunt.
Ich wohne ja in Lübeck und da gibt es einen ganz kleinen Laden, der so selbst gedruckt auf irgendwelche weißen Papierzettel dann in großen Lettern 200 Whisky-Sorten in der Auslage hängen hat. Und dieser ganze Laden, dieser winzige Laden, ist also wirklich dicht an dicht gepackt mit Whiskys aus aller Herren Ländern, also von Japan über tatsächlich natürlich Schottland und Irland, aber schon mit einer, auch mit einem Fokus auf Schottland. Und hinten in dem Laden bin ich wahnsinnig gerne, weil ich diese Atmosphäre, dieses ganz dicht gedrängte und der Mann, der das da verkauft, ist also wirklich ein Kenner, der kann dann zu jedem dieser 200 Whiskys wahrscheinlich eine Geschichte erzählen. Auch spannend. So, diese Atmosphäre, Whisky und klein und verhutzelt, muss man schon fast sagen, ist dieser Laden, finde ich sehr spannend. Und da kann man immer auch mal wieder probieren, das finde ich nett.
Ja, probieren hätte ich da auch können, aber es war eine Mittagspause und dann dachte ich, oh nee. Fühle mich zwar hier ganz wohl bei Xing, aber so wohl, dass ich hier mit Fahne wieder reinkommen würde nach der Mittagspause. Ich weiß nicht. Auch wenn man nach einem winzigen Schluck Whisky probieren, wahrscheinlich noch nicht betrunken genug ist, um nicht mehr richtig arbeiten zu können.
Nee, das wahrlich nicht. Ich habe mich noch nie mit Whisky betrunken. Ich habe mich sowieso sehr selten in meinem Leben betrunken, aber mit Whisky schon mal gar nicht. Das ist sehr teuer. Auch mit Whisky?
Nee, mit Whisky nicht. Nee.
Dafür wäre mir der Tropfen auch zu schade.
Ich bin in der 100. Episode von einem besorgten Hörer gefragt worden, wie viel Whisky ich eigentlich trinke, weil ich ja schon so oft Whisky probiert habe. Und wie lange so eine Flasche hält. Da kann man in der 100. Episode nachhören. Also so eine Flasche Whisky hält bei mir tatsächlich ungefähr ein Jahr.
Ja, also ich habe aber immer auch mehrere
Flaschen. Wobei ich tatsächlich auch mehrere Flaschen offen habe, so 4 oder 5.
Also ich habe, glaube ich, gerade zu Hause den Daivini, den habe ich neu. Den Artberg habe ich immer da eigentlich eine Flasche. Der ist wirklich
Artberg 10.
Ja. Den Lagavulin natürlich. Und dann habe ich noch einen, den kann ich mir nicht aussprechen, Ochentoschen oder wie der heißt.
Ochentoschen. Glaube ich.
Und der steht schon länger als ein Jahr, weil der, ich weiß auch nicht, warum ich mir den gekauft habe. Wahrscheinlich ohne ihn vorher zu probieren, ist nicht so mein Fall. Mhm. Ein Geschenk von meinen Eltern, dessen Namen ich vergessen habe, Glenconny. Ist jetzt auch keiner, den ich jetzt nicht so. Nichts gegen meine Eltern, aber.
Oakentoschen ist ein bisschen blass irgendwie. Wobei es von Oakentoschen auch ganz nette Sonderausgaben gibt. Also den Standard-Whisky habe ich mal auf der Fähre probiert. Mhm. Aber der hat mich auch nicht so umgehauen. Aber es gibt auch sehr holzige und so Triple Wood oder sowas gibt es auch von Oakentoschen.
Am Bowmore habe ich noch einen Bowmore Enigma. Der ist auch relativ rauchig. Den finde ich auch sehr gut. Und einen Belvigny Double Wood. Der war auch im Sherryfass gereift. Aber den hatte ich von Anfang an relativ bald, nachdem ich irgendwie auf schottische Whiskys gekommen bin. Ich habe mich über irische daran getastet und bin dann bei den schottischen hängen geblieben. Und den hatte ich ziemlich bald, so als zweiten Whisky oder so, und der ist relativ mild, ein Einsteiger-Whisky. Mhm. Also für jemanden, der jetzt nicht diese rauchigen gleich so mag, also ein sehr milder. Aber da ist der Daivini, den ich jetzt neu habe, tatsächlich noch, finde ich, besser. Es bleibt was habe ich gesagt, wie er heißt? Belvigny. Ich weiß ja nicht genau, wie man das ausspricht. Ich müsste mehr Horst Lünig-Videos gucken.
Ja, das würde ich sowieso immer empfehlen. Ich habe jetzt gerade in meinen Lagavulin Distillers Edition einen ganz winzig kleinen Tropfen Wasser reingetan.
Das bringe ich nicht übers Herz, ehrlich gesagt.
Ich weiß auch nicht, ob ich es empfehlen würde, ehrlich gesagt. Weil der unverdünnt wirklich einfach eine Wucht ist. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Aber jetzt mit dem Tropfen Wasser. Ich warte noch ein bisschen darauf, dass sich die Aromen noch weiter öffnen.
Und sich deine Nasenscheidewand verschiebt.
Dass ich... Nee, die Nasenscheidewand verschiebt sich nicht. Ich bin mal an der Nasenscheidewand operiert worden, das war vielleicht ätzend.
Haben Sie auch begradigt? Mhm. Wenn du das gewusst hättest, wenn du Horst Löning vorher gekannt hättest.
Ich mal wissen, hätte ich sie ein bisschen versetzt.
Genau, wenn ich meinen Hals-Nasen-Ohrenarzt beim nächsten Mal frage, ob er mir die Nasenweise schon schief machen kann, damit ich den Whisky besser genießen kann, was er dazu sagt. Die Krankenkasse bezahlt das wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Herrlich.
Aber also mit dem Wasser, und das habe ich schon öfter bei Whiskys gemerkt, wenn ich sie mit ein bisschen Wasser verdünne, dann werden sie schnell dumpf. Stumpf vielleicht eher. Mhm. Also so, dass man das Gefühl hat, der lag schon eine Weile offen oder so. Also ja klar, das, der Alkoholgehalt ist geringer.
Stimmt, den Effekt zieht man natürlich auch, wenn man ihn lange stehen lässt.
Ein bisschen stumpf.
Wenn mir das ehrlich gesagt bisher noch nicht passiert ist, dass ich eingeschenkten Whisky lange habe stehen lassen.
Nö, natürlich nicht. Ich habe irgendwann mal in einem Forum gelesen, Whisky am Morgen danach. Wenn man das Whiskyglas nicht direkt abwäscht oder in die Spülmaschine stellt oder so, sondern offen stehen lässt, nachdem man es ausgetrunken hat, am nächsten Morgen nochmal dran riechen. Mhm. Das habe ich dann mal gemacht. Das ist tatsächlich ganz interessant. Also da sind halt noch viele von den Geruchsstoffen da, aber längst nicht alle.
Ich will das ja jetzt nicht vergleichen mit anderen Fetischen zugetragenen Kleidungsstücken oder ähnlichem. Also ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, aber gut.
Ja, ich habe das wird jetzt auch nicht mein Hobby und ich werde es auch nicht
absichtlich mal jeden Whisky stehen lassen.
Nee, ganz bestimmt nicht. Und es ist halt auch nicht zum Schmecken gemeint, sondern halt nur zum Riechen. Mhm. Weil es ja eh leer ist. Ja.
Also dieses Glas ist jetzt leider schon leer. Das kann ich ja mal stehen lassen. Ja. Ich weiß nicht, was kann meine Kollegen sagen, wenn ich morgen ins Büro komme und das erste Mal am Whiskyglas schnüffel.
Ja, leider müsstest du dieses Whiskyglas jetzt nochmal ausspülen.
Gibt es noch was?
Mit Wasser. Ich habe noch eine Überraschung.
Ui.
Es gibt leider noch einen dritten Whisky.
Oh, hättest du mir das vorsagen können?
Warum? Du musst
ja noch nach Hause fahren.
Mit dem Auto?
Nee, mit der Bahn.
Na, siehst du. Die Bahn musst du ja nicht lenken, oder?
Gibst du auch noch was? In der deutschen Bahn ist zum Glück auch kein Alkoholverbot.
Im Metronom schon. Das finde ich auch ganz gut.
Ich finde das eigentlich auch gut. Auf den Hamburger Bahnhöfen ist ja jetzt Alkoholverbot. Wird auch überall groß plakatiert. Mhm. Finde ich auch gut. Ich frage mich, wie man mit dem Alkohol in den Zug kommt, wenn man auf dem Bahnhof eigentlich keinen, in verschlossenen Flaschen wird man ja wohl noch transportieren dürfen.
Nee, im Metronom ist es sogar so, dass man keine Gebinde Alkohol mit sich führen darf.
Trüffel?
Nee, gemeint sind Kisten, Bier.
Aha, auch nicht in verschlossenem Zustand?
Nee, darfst keine Kiste Bier mit in den Metronom nehmen.
Ui, ich kenne ja einen befreundeten Designer, der in einer Hamburger Agentur arbeitet, der dieses Konzept Metronom alkoholfrei, also auch diesen Begriff, diesen Slogan und was damit zusammenhängt, entwickelt hat.
Ach.
Ja, und das fand ich schon auch spannend, weil Metronom alkoholfrei ist einfach auch eine ganz andere Herangehensweise an diese Sache, anstatt zu sagen, Alkohol ist verboten.
Ne? So ein bisschen wie Jever Pfann.
Ja, genau. Und das fand ich sehr pfiffig. Das ist ein sehr guter Designer. Also mehr als ein Designer, sein. Ich weiß gar nicht, wie er sich nennt.
Also die Überraschung, die ich mitgebracht habe, ist aus der Weinquelle. Das ist etwas, was ich mir nie gekauft hätte, wenn ich online gestöbert hätte. Aber ich hatte ein Verkaufsgespräch belauscht über Single Cask. Das Thema Single Cask ist ja, also da kommt halt wirklich der Whisky aus einem einzigen Fass. Mhm. Und da gibt es halt unabhängige Abfüller, die halt einzelne Fässer kaufen von Brennereien, Destillerien. Und die dann einzeln abfiltern.
Das heißt jetzt aber nicht, dass es auch ein First Cask Whisky ist.
Also nein, ist es auch nicht. Das hier ist ein Whisky aus der Destillerie Highland Park. Mhm. Deswegen habe ich auch eben gefragt. Und stimmt, wir hatten ja den 18 Jahr
sehr gut
auf Sylt probiert. Hier Orkney Island steht übrigens drauf.
Ah.
Highland Park kommt von den Orkney. Von Orkney Island. Und Cask Type ist Bourbon Barrel. Also war vorher ein Bourbon drin. Das heißt, wir haben jetzt gleich nicht das schöne Sherry-Erlebnis mit süß, sondern also mit fruchtig, sondern wir haben wahrscheinlich eher
Vanille. Naiven Bourbon.
Ja. Wir haben übrigens gar nicht geguckt. Wonach sollen wir nochmal Lagavulin gucken?
Was der Horst sagt
über die was wir hätten schmecken müssen. Intensiver Torf und Vanille. Hast du Vanille gerochen?
Vanille, ehrlich gesagt nicht.
Nein. Eine Rosinensüße hält den Rauch in Schach. Jodhaltiger Torf und knusprig geröstetes Malz. Beglückend und verlockend. Das steht da zum Aroma. Zum Geschmack steht da süß und köstlich. Ein klarer, grasiger Malzton, dann Torfattacken. Rauch füllt den Mund, punktuell sehr salzig, tank. In der Mitte Kaffee und Vanille mit einem Schimmer von Frucht. Also Kaffee...
Nee.
Habe ich nicht geschmeckt.
Und Torf, ich fand auch den
Torf-Attacken hat
er. Attacken, die finde ich auch. Ich fand eher den Torf eher sogar zurückhaltend. Also für, zumindest im Vergleich mit einem normalen Lagerbolin.
Ja. Aber sehr, sehr lecker und auf jeden Fall eine Empfehlung.
Übrigens, kennst du das Buch von Michael Jackson? Also es ist, der heißt nur Michael Jackson, ist auch schon verstorben wie der andere Michael Jackson, aber es ist nur eine Namensgleichheit. Ist also der Whisky-Papst wurde mir in diesem kleinen Laden in Lübeck erzählt jedenfalls und dessen Buch habe ich. Die letzte Ausgabe, der erzählt angeblich zu allen schottischen Whiskys, die es zum, bis zum Ableben dieses Herrn gab, was und dafür gibt Punkte, der hat so ein 100-Punkte-System entwickelt, bei dem der Lagerwoodin tatsächlich die höchste Punktzahl hat.
Wow.
89 von 100, also mehr als 90. Hat
oh, der ist aber streng.
Ja, der ist sehr streng. Aber der normale Lagerwoodin, den Distillers Edition, weiß ich gar nicht, ob es den da schon gab.
Nun ja, also wir haben hier einen Single Cask Single Malt Scotch Whisky von Dram Good. Der Name hat mich zuerst abgeschreckt.
Ja.
Aber von C&S, Established 2006. Die, den Abfüller gibt es noch gar nicht so lange.
Und auch die Flasche sieht ehrlich gesagt aus ein bisschen wie was aus dem Spirituosenregal von unserem Lieblingsdiscounter als jetzt. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Lagerwoodin, wir können es ja leider nicht zeigen, aber
die Lagerwoodin-Flasche ist sehr, sehr schön. Ja. Die ist oben die, so ein bisschen so wie so eine wobei das ist diese hier auch, die hat das oben stimmt, so ein bisschen wie so eine Brennblase, so eine Öffnung. Mhm. Und die Lagerwoodin-Flasche läuft unten spitz zu und hat auch so eine Prägung. Eider Prägung. Das hat hier die Dram Good Flasche nicht.
Aber ist, du hast ein Gespräch belauscht und da wurde dir die empfohlen? Oder?
Nein, nein, die haben darüber gesprochen. Single Cask hatte, so. hatte der Käufer mal aufgeschnappt und der Verkäufer hat dann halt erklärt, was es da so gibt. Und da bin ich dann mal drauf aufmerksam geworden und da gab es halt diese Flasche. 11 Jahre alt. Date of Destillation ist 3.6., wobei wahrscheinlich ist es eher 6.3.1998. Date of Bottling ist abgefüllt an, ach nee, doch, richtig, der Tag steht da zuerst, ist also die deutsche Schreibweise, 24.02.2010 abgefüllt mit 46,9 Volumenprozent Alkohol. Mhm. Flasche Nummer 53 und die 53 ist tatsächlich auch mit
handschriftlich?
Oder? Handschriftlich auf das Etikett aufgetragen.
Wow.
Ausgewählt von, das kann ich jetzt nicht lesen, Kenneth A. Mac, keine Ahnung, Whisky-Kenner kennen den Namen, stimmt. Damn good. Und die war auch gar nicht teuer, die Flasche. Also das war halt das, was mich irritiert hat. Ich dachte so, diese unabhängigen Abfüller, die halt einzelne Fässer auswählen, so, die sind dann richtig teuer. Aber die Flasche hat 35 € gekostet.
Mhm.
Und dann dachte ich, ich probiere es einfach mal. Was meinst du, sagen wir mal?
Aber sicher.
Probieren.
Das wurde mir relativ bald, als ich mich für Whisky begann zu interessieren, mal vermittelt, dass unter 30 € man eigentlich lieber nicht gucken sollte. Und der Einzige, der, bei dem das nicht ganz das stimmt ist der zum Beispiel der Lafroig, der kostet, wenn man ihn günstig kriegt, schon unter 30.
Der 10-jährige Lafroig ist günstig.
Genau.
Highland Park 12, wenn du ihn nicht so toll findest, stimmt, okay, aber ich finde ihn echt angenehm. Der kostet 25 und für den Preis ist er sensationell, finde ich. Und hier.
Herrlich.
Ich habe die Flasche geöffnet. Interessanterweise war mein erster Eindruck bei dem Geruch aus der Flasche Sherry. Dabei war das gar nicht in einem Sherry-Fass. Wahrscheinlich habe ich immer noch Lagerwoodin in der Nase. Ja.
Sherry? Auf jeden Fall nicht so rauchig, ne?
Nee, Rauch? Wenig.
Ganz wenig.
Aber Highland Park ist ja auch sowieso nicht so rauchig, wie jetzt die Isla Whiskys zum Beispiel.
Also das ist jetzt ein Highland Park, aber tatsächlich aus einem einzelnen Fass und nicht wie sonst üblich gemixt aus verschiedenen, ja?
Richtig.
Aber ansonsten ist es ein Highland Park und er ist ein bisschen jünger als der jüngste Highland Park, den man kaufen kann, ja? Mit 11.
Genau, aber also unwesentlich, weil also man kann ja die Tage ausrechnen.
Ach so.
Und es fehlen tatsächlich nur 4 Monate, nicht mal 4 Monate, 3 und ein bisschen, zu den 12 Jahren.
Mhm.
Ich glaube, bei den Flaschen, wo nicht die Tage draufstehen, wann das jetzt destilliert und abgefüllt worden ist, da sind die auch nicht ganz so genau. Mhm. Das glaube ich nicht. Der ist ungefärbt, steht drauf, und non-chill-filtert. Das geht ja nur bei Whiskys, die man etwas höher mit mehr Alkohol abfüllt, dass die nicht kühl gefiltert werden. Weil normale Whiskys, die auf 40 Volumenprozent runter verdünnt werden, bevor sie abgefüllt werden, die werden ja runtergekühlt auf 4 Grad oder so.
Aha, wieder was gelernt.
Und dann durch einen Papierfilter gepresst, damit die eben nicht diese Schwebstoffe haben.
Das ist bei dem nicht der Fall, das heißt, er hat Schwebstoffe? Oder?
Nein, das ist nicht der Fall, weil er nicht kühl gefiltert werden muss, sondern kann man normal filtern.
Ach so. Ah, deswegen höhere Prozentanteile.
Genau.
Und die hat die Farbe tatsächlich ein bisschen von dem McMurray, ne? Der war.
Genau.
So Weißwein.
Etwas helleres Gelb. Mhm. Gut durchsichtig. Ich kann rüber gucken zur Commerzbank. Nee, Quatsch, was ist das da drüben? Weiß ich
nicht. Doch, die Commerzbank.
Ja, genau. Und die erste Nase tatsächlich sehr viel Alkohol, ist also relativ intensiv. Muss man ein bisschen abwarten, bis wir da dran vorbeiriechen können.
Ja, genau, da ist nicht viel Platz neben dem Alkohol.
Es ist doch ein bisschen Rauch da. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, ehrlich gesagt. So ein Single Cask, ich habe davon gehört, weil also bei einem Single Cask hat der Abfüller halt nicht die Möglichkeit, mit verschiedenen Fässern ein bestimmtes, gewünschtes Ergebnis zu erzielen, sondern er muss halt das nehmen, was drin ist.
Mhm.
Ist halt eingeschränkt.
Aber dafür auch irgendwie originaler vielleicht, oder?
Direkter. Vielleicht, genau. Also ich habe natürlich viel Hoffnung, dass es mir gut gefällt, sonst hätte ich nicht gekauft. Aber ich habe schon überlegt, ob ich das besser fänden würde, wenn es jetzt ein negatives Erlebnis wäre oder wenn ich gelangweilt wäre.
Dann lassen wir uns überraschen.
Ich glaube, gelangweilt bin ich nicht, so nach dem ersten Riechen. Doch, da ist
schon
ganz viel.
Sehr.
Da ist ganz viel hinter dem Alkohol. Und es ist süßlich. Es ist tatsächlich wieder mehr Richtung
McMurray, ne?
McMurray, Heide, Vanille.
Hier riechst du jetzt Vanille.
Da rieche ich Vanille. Süß, karamellig. Nee, eben nicht karamellsüß, sondern vanillesüß eher so.
Ja.
Denk mal an so einen Karamell Macchiato. Ohne Kaffee.
Ja, und ohne Milchschaum.
Und ohne Milchschaum. Ja, doch, Karamell. Ziemlich deutlich sogar. Wenn man dran denkt und dran riecht, dann riecht man Karamell.
Ja, ist was dran. Ich habe bei einem Freund mal ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, ein Set gehabt an Düften. Also das waren keine Originaldüfte, sondern synthetische, mit denen man ein bisschen lernen kann. Es ging um Wein eigentlich, die in Wein enthaltenen Düfte so entdecken. Da konnte man so die einzelnen Bestandteile, also nur die Vanille oder nur, ich weiß nicht was, Pfefferminz ist jetzt wahrscheinlich nicht in Wein drin. Ich kenne
so was kenne ich so auch. Aus. Und zwar hatte ich das mal bei einer Freundin gesehen, die hatte so einen Experimentierkasten, so wie wir früher so Kosmos Physik oder so hatten oder Chemie, hatte sie sowas für Parfum.
Ja, so ähnlich.
Zum Parfum zusammenmischen, hatte sie so einen Riesensatz an reinen Gerüchen, also hier Moschus und da Leder und da das und das. Und dann gab es da halt auch ein paar Rezepte dabei, dass man mit einer Pipette sich dann halt die einzelnen Tropfen zusammenmischen konnte, wow. So wie bei dem Buch, das Parfum, wo auch irgendwie deutlich beschrieben ist,
wie man so ein Parfum ohne Menschen zu töten.
Ohne Menschen töten. Das ist ein schönes Geräusch. Und da hatte sie halt so einen Baukasten. Das war total interessant, sich da verschiedene Sachen zusammen zu mixen.
Also da ging es jetzt nicht ums Mixen, das waren wirklich nur so ganz winzige Duftproben, um mal zu riechen. Und ganz ehrlich, in Reinform waren einige eher unangenehm, muss man schon sagen.
Ja, also einige Düfte. Also ich komme am Alkohol vorbei mittlerweile.
Jetzt, langsam geht's, ja.
Und ich finde, er riecht sehr.
Er wird immer besser. Vielleicht müssen wir ihn auch bis morgen stehen lassen.
Vielleicht.
Na dann, vielen Dank für die Überraschung.
Ja. Cheers.
Norok. Wieder Rumäne
sagt. Wie sagt er nach Rumäne?
Rumäne, Norok.
Norok. Klingt nach Ork.
Bist du auch ein Star Trek-Fan? Hm.
Eher so ein Mittelerde-Fan. Oh ja, also Alkohol ist natürlich stark.
Ich finde den toll.
Aber auch sehr vielschichtig, was ich jetzt von einem Single Cask gar nicht erwartet hätte. Man schmeckt eine Spitze hinten im Abgang. Man schmeckt.
Aber ganz anders als der McMurray zum Beispiel, hat er nicht dieses.
Man schmeckt mehr Karamell als Vanille. Halt. Man schmeckt. Was schmeckt man noch?
Wie gesagt, ich bin da nicht besonders gut drin. Ich finde ein bisschen Schokolade, ehrlich gesagt.
Echt? Mal gucken, ob da was im Whisky Store so steht. Wahrscheinlich ist jetzt diese Abfüllung nicht da erhältlich. Good Ram.
Aber interessant, also wirklich.
Gibt's nicht.
Echt guter Rostniveau.
Glaube ich nicht. Single Cask. Kann man ja erst beurteilen, wenn man das fast einmal geschmeckt hat, ne?
Schreib ihm doch mal, ob er mit dir ein Tasting machen möchte bei einem Interview mit dem.
Oh ja, mit dem Kurt Graham. Also lieber Horst, wenn du das hier hörst, lieber Herr Lüning, Entschuldigung, wir tun es uns ja gar nicht. Der Ältere bietet immer das Du an. Wenn du möchtest, schicke ich dir, wahrscheinlich kommst du selbst einfacher ran, ein Sample von dem Good Dram Single Malt Scotch Whisky Highland Park Bourbon Barrel, 11 Jahre alt, destilliert am 3.6.98, abgefüllt am 24.02.2010. Mit 46,9% Volumenprozent Alkohol.
Wirkt aber nicht so.
Flasche Nummer 53. Schicke ich dir was zu und dann können wir es gemeinsam probieren. Es wäre mir eine große Freude. Ich glaube, meine E-Mails ignoriert das schon, deswegen spreche ich hier mal lieber rein. Vielleicht schreibt ihr ihm mal, dass er jetzt die Chance hat, diesen Whisky zu probieren. Flashmob. Mailmob. Mhm. Ich finde den super. Also,
ich bin ganz überrascht. Also das war wirklich eine Überraschung. Das, ehrlich gesagt hatte ich nicht hohe Erwartungen anhand des Etiketts und so.
Die Flasche sieht billig aus. Ja. Allerdings, vielleicht sollte ich noch ein Foto machen und ins Blog stellen, damit wir es auch sehen können. Aber die meisten Leute hören tatsächlich über iTunes und besuchen nie meinen Blog. Ach, ich habe ja pro Tag 2000 Downloads, aber nur so um die 100 Besucher des Blogs.
Na, darum geht es ja eigentlich auch nicht.
Ne? Klar, was soll
aber
ich
da? Aber ich war wirklich beeindruckt, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Auch von der Professionalität deiner Seite. Hast du die selber gemacht eigentlich? Design und Co.?
Das ist ein WordPress. Und zwar das Standard-Template von 2010.
Ach komm.
Ja, ja. Das ist, wie heißt das? 2010 heißt das einfach. Mhm. WordPress installiert, Standard-Template. Oben das Header-Bild, also die Fotos sind natürlich sehr professionell. Die sind von Stefan Grönfeld, ein sehr guter Fotograf hier aus Hamburg.
Ist das der auch sein Logo gemacht hat?
Nein, das Logo ist von den Pixelschubsern. Aus Neustadt. Ja,
ist die wirklich so?
Die heißen so. Also Pixelschubser Mediendesign.
Schon heißt eine
die
Menge Agentur. Selbstironie.
Das, ja, das ist eine Agentur aus Neustadt. Welches in Neustadt auch immer. Irgendwo Postleitzahl 6 am Anfang. Mhm. Rheinland-Pfalz oder so.
Boah, frag mich nicht.
Ich bin echt überragt. Und der Daniel und seine Leute, die, also Daniel und seine Freundin, die hören den Einschlafen-Podcast mit dem iPad, wenn sie schlafen wollen. Mhm. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey Tobi, du brauchst mal ein ordentliches Logo und hat mir dann das Logo geschenkt.
Toll.
Ja, super klasse. Also immer noch vielen Dank dafür. Ein anderer Hörer hat dann gesagt, Tobi, gibt es das Logo auch als T-Shirt und auch da hat Daniel mit den Pixelschubsen mir geholfen. Die
das hast du ja gelegentlich an, Herr
produzieren jetzt diese T-Shirts und das ist echt ganz, ganz toll. Vor allem, weil das Schaf halt mit Flock gedruckt ist und die Schrift mit Flexfolie. Das heißt, die Schrift ist glatt und das Schaf ist flockig. Wunderbar. Also ich kann die T-Shirts nur empfehlen.
Das macht ja deine Hörerschaft auch gleich viel persönlicher, wenn die sogar in Erscheinung treten und dir Sachen schicken.
Ja.
Weißt du denn ansonsten, wie deine Hörer so sind? Wir reden jetzt hier teilweise doch über Dinge, die sehr nah an unserem beruflichen Umfeld sind, über WordPress
ja.
und Co.
Ja,
WordPress. Die jetzt schon einschlafen. Ja, wahrscheinlich.
Die sind längst eingeschlafen. Die sind längst eingeschlafen. Du musst ja gleich noch vorlesen. Mhm. Wie meine Hörer so sind. Also bei der Live-Episode am Sonntag mit den Episode 100, mhm. da hatte ich 8 Hörer und mehrere davon waren noch Schüler. Ui. Die haben dann im Chat irgendwann gesagt, sie müssen morgen zur Schule und jetzt ins Bett.
Ein Whisky-Tasting mit Schülern, bist du dir deiner Verantwortung bewusst?
Nein, die haben dann ja auch gesagt, ich kann ja gar nicht mitprobieren, ich darf noch gar nicht. Zumindest dürfen die noch keinen Whisky kaufen. Und ja, aber der eine von denen, der Vince, der hat dann eben auch hinterher gefragt, wie viel Alkohol ich denn trinke, ob er sich Sorgen machen muss. Und so. Ja, genau.
Nein, ich habe tatsächlich für meine Frau mal ausgerechnet, dass der Kaloriengehalt zumindest umgerechnet von so einem Whisky in den Mengen, in denen ich das trinke, weniger ist als von einem Bier. Das konnte ich mir nicht glauben, weil der Alkoholgehalt ist ja deutlich höher.
Das hat der Christoph
auch gesagt. Geringe Menge.
Christoph, der mir die leckere Flasche Turbomory zum 100. Geschenkt hat, der hat das auch erzählt. Der wusste sogar ganz genau, wie viel Gramm Alkohol in so einem Glas Whisky ist. Und so, das war schon ganz interessant. Aber ich kann dir gerne erzählen, wie ich das jetzt finde hier, in Facebook. Ich habe ja schon 291 Leute, die gefällt mir auf meiner Facebook-Seite geklickt haben. Und da sagt Facebook ja ganz viel über euch. Und das will ich euch auch nicht vorenthalten. Warum sollte ich das tun? Was ich alles über euch weiß. Von diesen 291 lieben Menschen, die das geklickt haben, sind 50% weiblich. Oh, der weibliche Anteil ist gestiegen. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war es noch leicht mehr männlich als weiblich.
Noch mehr Whisky-Folgen und der Anteil sinkt wieder, würde ich sagen.
Allerdings sind nur 47% männlich und ich frage mich jetzt, was die anderen 3% sind. Ob Facebook das da nicht weiß? Muss man das nicht angeben? Ist kein Pflichtfeld?
Ist kein Pflichtfeld?
Weiß ich nicht.
Aber zumindest haben sie nur die beiden Stati. Das war ja mal ein großes Thema, ob das nicht hinsichtlich Geschlechterneutralität und wo mal einen dritten Status erweitert werden müsste.
Davon 235 sind Deutsch, sprechen Deutsch, 31 Englisch US, 13 Englisch UK. Was auch immer. Die meisten kommen tatsächlich aus Deutschland, 8 aus Österreich, 4 aus dem Vereinigten Königreich. Da gibt es ja auch ein lustiges YouTube-Video, das erklärt, was irgendwie England und das Vereinigte Königreich. Sehr lustig.
Großbritannien, England,
Vereinigte. Ja, dann wird es schon weniger. 39 kommen aus Hamburg, 22 aus Berlin, 22 aus München, 16 aus Frankfurt, 14 aus Köln, 13 aus Hannover und weiter wird es nicht aufgeschlüsselt. Und
Branche gibt es jetzt nicht, ja?
Branche gibt es nicht, aber Alter. Mhm. Und die Altersstruktur ist tatsächlich hauptsächlich 25 bis 34. Da sind also 27% aller weiblichen und 16% aller männlichen Hörer sind in diesem Range. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, aha, also hauptsächlich mein Alter. Mhm. Ist ja aber gar nicht der Fall. Ich bin ja schon drüber.
Ui!
Also ich bin ja schon 36 und irgendwie hatte ich mich automatisch in diesen
Peak. Man ist so alt, wie man sich fühlt.
Man ist so alt, wie man sich fühlt und ich bin dann ungefähr 70. Nee,
Nach den
35 bis 44-Jährige gibt es 7% weiblich und 12% männlich. Das ist also deutlich weniger, aber es gibt auch 1,8% weibliche Fans, die über 55 sind und 2,8% männliche Fans, die über 55 sind.
Das sind die Whisky-Hörer.
Und tatsächlich steht hier auch 13 bis 17 da. Ich dachte, man muss 18 sein, um sich bei Facebook anzumelden. Ist das nicht mehr so?
Doch.
Aber warum weisen die mir das hier?
Ja, gute Frage.
Ich dachte immer, die
Jüngeren... Nein, das stimmt nicht. Man muss nicht 18, man muss 14 sein.
Aha.
14, glaube ich,
ist die Grenze. Naja, wahrscheinlich eher 13, weil also hier steht halt 13 bis 17.
Oder 13.
Weiblich 3,9% und männlich 4,9%. Ja. Das müsste ich mal schnell ausrechnen. Ich glaube, das sind 4,9% auf alle bei männlich und nicht auf die männlichen. Kurz grob
überschlagen. Kommen jetzt langsam moralische Bedenken bei so einer doch nicht unerheblichen
Viele junge Menschen und ich möchte die jungen Menschen auch nicht zu Alkoholkonsum verführen.
Wie gesagt, ich war in meinem Leben äußerst selten betrunken.
Ich war schon ab und zu betrunken, aber es war auch nie eine besonders gute Erfahrung. Trotzdem, ja, man muss halt verantwortungsbewusst mit Alkohol umgehen. Ich habe dann auch öfter mal Phasen, wo ich gar keinen Alkohol trinke. Zum Beispiel vor Ostern. Beim Autofahren sowieso. Nee, aber wenn ich so das Gefühl habe, ach, irgendwie war es in den letzten Wochen mal wieder ein bisschen viel Alkohol, dann sage ich auch, okay, jetzt kommen wir wieder ein paar Wochen, wo ich so strikt gar keinen Alkohol trinke. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch über mein Abitur, und das war echt hart, ich habe irgendwie, also nicht während der Klausuren, sondern direkt nach den Klausuren habe ich halt ein bisschen viel Alkohol getrunken, um das auch zu feiern. Und dann war ich halt auch genervt vom vielen Alkoholtrinken. Da war ich halt 19 und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich, habe mir irgendein Ziel gesetzt, weil ich bin immer so, dass ich mir Ziele setzen muss, 10.000 Stunden ohne Alkohol.
10.000 Stunden durch 24 kann ich nicht.
Das sind irgendwie 400 irgendwas Tage, also über ein Jahr. Ich habe das nicht ganz durchgezogen, ehrlich gesagt. Aber fast. Also es war halt über ein Jahr ohne Alkohol. Und über die Abi-Party hinweg.
Boah, das ist allerdings wirklich hart.
Das war und die Abi-Partys bei mir im Dorf, in Tosted.
Du kommst aus Tosted?
Ich komme aus Tosted.
Und bist immer noch in Tosted.
Ich bin jetzt wieder in Tosted, okay. Also in der Samtgemeinde Tosted. Ich bin aufgewachsen in Wisting, Samtgemeinde Tosted. Bin in Tosted zur Schule gegangen und wohne jetzt in Karkensdorf, Samtgemeinde Tosted.
Ich habe es ja immerhin von Braunschweig nach Hamburg geschafft.
Nicht schlecht.
Also das heißt, ich lebe ja nicht in Hamburg. War mir zu groß als Braunschweiger. Ja.
Nee, das war halt einfach, als ich dann mit Frau und Kind in Hamburg in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt habe, war es irgendwann zu eng. Und dann haben wir halt ein Haus gesucht und dann sagte die Familie meiner Frau, wieso sucht ihr denn? Ihr könnt doch da bauen, da ist doch eine Wiese. Wir haben halt Grundstück geerbt und natürlich ist es dann in der Nähe von dem Ort, wo wir beide aufgewachsen sind. Ja, so hat es mich halt wieder rausgezogen.
Wer übrigens in Lübeck oder in der Umgebung weiß, wo man da toll wohnen kann, darf sich auch mal melden.
Suchst du eine Wohnung?
Auch immer noch. Naja, Wohnung wäre schon ganz gut, ein Haus, aber ja. Also Garten ist wichtig. Wenn es eine Wohnung ist mit Garten, ist auch gut. Aber mit einem 4,5-Jährigen, der ja. Hummeln im Hintern hat, ist das schon ganz hilfreich.
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Highland Park.
Ich bin echt begeistert,
muss ich sagen. Schlecht, ne?
Ja. Ich bin auch ganz irritiert, dass ich den Highland Park 12 als so wenig inspirierend in Erinnerung habe. Und der hier ist ja nur wirklich.
Also gegen den Highland Park 12 ist das ja auf jeden Fall eine Wucht. Sehr intensiv.
Das heißt doch aber, die Distiller beim Mischen machen irgendwie was schlimmer, als es eigentlich.
Ne, die sind ja eher ausgleichend. Die müssen ja auch jedes Jahr die gleiche
ja, das stimmt.
Qualität erreichen. Und das ist dann, glaube ich, eher.
Also bei dem Single Cask ist ein bisschen so überraschungsein.
Bildend.
Jede Flasche.
Toll, also kann ich nur empfehlen.
Davon nicht für die unter 18-Jährigen.
Nicht für die unter 18-Jährigen, natürlich nicht. Und auch nicht zum übermäßigen Konsum. Und das sagt auch Horst Lüning ständig. Also der sagt auch immer, genießen Sie in Maßen, also ganz wenig.
Das finde ich ja das Schöne, der hohe Preis bei den schottischen Single Malts.
Der verführt dann auch dazu, wenig zu trinken.
Genau.
Und Horst Lüning sagt natürlich auch, wenn man wenig trinkt, dann kann man sich auch was Teures leisten, natürlich, weil er auch was verkaufen will.
Ich habe mich ja noch nicht rangewagt an seine Best-of-Liste. Er hat ja so ein Video, wo er seine Besten der Besten vorstellt. Und wenn man dann parallel mal guckt, was die kosten,
der
kriegt man Christoph schon ein leichtes
Schwimmen. Christoph aus der 100. Episode, der hat da einige von gekauft.
Wow. Also dieser Lagerbulli, den ich hier mitgebracht habe, ist, glaube ich, der teuerste, den ich bisher gekauft habe. Der kostet so an die 70.
Mhm.
Und alles so zwischen 30 und 40.
Also ich bin okay. Echt froh über diesen Kauf. Das war ein Glücksgriff.
Ja, das stimmt.
Vorhin irgendwie spontan dazu entschieden. 35 Euro. Die haben noch ein paar Flaschen in der Weinkammer. Kann ich gleich Werbung machen. Björn.
Tobi.
So viel zu unserem Whisky-Tasting.
Hervorragend. Dass es gleich drei werden würden.
Ja.
Und jetzt soll ich auch noch lesen.
Ja, ich glaube, du kommst hier mal rum auf diese Seite und sprichst in dieses Mikrofon rein.
Mhm.
Weil ich nicht genau weiß, wie jetzt die Qualität von dem Tascam da ist. Es wird auch langsam dunkel, aber das Display ist ja beleuchtet. Jetzt gibt's. Wofür haben wir uns entschieden? Goethe, ne?
Goethe, ja, gleich mal ein Disclaimer. Also ich lese jetzt hier im Dunkeln nach drei Whisky von einem kleinen Smartphone-Display einen mir unbekannten Text von Goethe aus einem Buch, was ich, muss ich gestehen, noch nicht gelesen habe.
Das mache ich zweimal die Woche. Also ohne die drei Whisky.
Ja. So viel zu der Frage, wie das mit dem Alkoholkonsum ist.
Mhm.
Aber ich werde mein Bestes tun, um euch zum Einschlafen zu bringen.
Schade, dass hier keiner unserer Xing-Sitzsäcke ist.
Sonst das stimmt, das wäre sehr viel bequemer. Also Goethe.
Moment, ich muss immer sagen, Augen zu und zugehört, sonst schlafen meine Hörer nicht ein. Das wissen sie nicht, wo
okay.
Das
war. Ist das so wie wie sagt man dazu? Wenn man jemanden. Hypnose.
Hypnose. Es gibt Hypnocast als tollen Podcast, habe ich mal reingehört. War nicht weder hypnotisierend noch wirklich informativ. Das ist ein Hypnotiseur, der halt Werbung für seine Sache macht. Aber wie auch immer. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin Augen zu und zugehört.
Am 30. August. Unglücklicher, bist du nicht ein Tor? Betriegst du dich nicht selbst? Was soll diese tobende, endlose Leidenschaft? Ich habe kein Gebet mehr als an sie. Meine Einbildungskraft erscheint keine andere Gestalt als die ihrige und alles in der Welt um mich her sehe ich nur im Verhältnisse mit ihr. Und das macht mir denn so manche glückliche Stunde, bis ich mich wieder von ihr losreißen muss. Ach, Wilhelm, wozu mich mein Herz oft drängt, wenn ich bei ihr gesessen bin, zwei, drei Stunden und mich an ihrer Gestalt, an ihrem Betragen, an dem himmlischen Ausdruck ihrer Worte geweidet habe und nun nach und nach alle meine Sinne aufgespannt werden, mir es düster vor den Augen wird, ich kaum noch höre und es mich an die Gurgel fasst wie ein Meuchelmörder, dann mein Herz in wilden Schlägen den bedrängten Sinnen Luft zu machen sucht und ihre Verwirrung nur vermehrt, Wilhelm. Ich weiß oft nicht, ob ich auf der Welt bin.
Und wenn nicht manchmal die Wehmut das Übergewicht nimmt und Lotte mir den elenden Trost erlaubt, auf ihre Hand meine Beklemmung auszuweinen, so muss ich fort, muss hinaus und schweife dann weit im Felde umher. Einen jähen Berg zu klettern, ist dann meine Freude, durch einen unwegsamen Wald einen Pfad durchzuarbeiten, durch die Hecken, die mich verletzen, durch die Dornen, die mich zerreißen, da wird mir es etwas besser. Etwas. Und wenn ich vor Müdigkeit und Durst manchmal unterwegs liegen bleibe, manchmal in der tiefen Nacht, wenn der hohe Vollmond über mir steht, im einsamen Walde auf einen krumm gewachsenen Baum mich setze, um meinen verwundeten Sohlen nur einige Linderung zu verschaffen, und dann in einer ermatteten Ruhe in dem Dämmerschein hinschlummere. O Wilhelm, die einsame Wohnung einer Zelle, das härene Gewand und der Stachelgürtel wären Labsale, nach denen meine Seele schmachtet. Adieu, ich sehe dieses Elend, kein Ende als das Grab. Am 3. September. Ich muss fort. Ich danke dir, Wilhelm, dass du meinen wankenden Entschluss bestimmt hast. Schon 14 Tage gehe ich mit dem Gedanken um, sie zu verlassen. Ich muss fort. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert, und ich muss fort. Am 10. September. Das war eine Nacht. Wilhelm, nun überstehe ich alles. Ich werde sie nicht wiedersehen. O, dass ich nicht an deinen Hals fliegen, dir mit 1000 Tränen und Entzückungen ausdrücken kann. Mein Bester, die Empfindungen, die mein Herz bestürmen. Hier sitze ich und schnappe nach Luft, suche mich zu beruhigen, erwarte den Morgen und mit Sonnenaufgangs die Pferde bestellt. Ach, sie schläft ruhig und denkt nicht, dass sie mich nie wiedersehen wird. Ich habe mich losgerissen, bin stark genug gewesen, in einem Gespräch von 2 Stunden mein Vorhaben nicht zu verraten. Und Gott, welch ein Gespräch! Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten im Garten zu sein. Ich stand auf der Terrasse unter den hohen Kastanienbäumen und sah der Sonne nach, die mir nur zum letzten Male über den lieblichen Tale, über dem sanften Fluss unterging. So oft hatte ich hier gestanden mit ihr und eben dem herrlichen Schauspiele zugesehen, und nun, ich ging in der Allee auf und ab, die mir so lieb war, ein geheimer, sympathischer Zug hatte mich hier so oft gehalten, ehe ich noch Lotten kannte, und wir freuten uns, als wir am Anfang unserer Bekanntschaft die wechselseitige Neigung zu diesem Plätzchen entdeckten, das wahrhaftig eins von den romantischsten ist, das ich von der Kunst hervorgebracht gesehen habe. Erst hast du zwischen den Kastanienbäumen die weite Aussicht. Ach, ich erinnere mich, ich habe dir, denke ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwände einen endlich einschließen und durch ein daran stoßendes Boskett die Allee immer düsterer wird, bis zuletzt alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt, das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich fühle es noch, wie heimlich mir es ward, als ich zum ersten Male an einem hohen Mittage hineintrat. Ich ahnete leise, was für ein Schauplatz das noch werden sollte von Seligkeit und Schmerz. Ich hatte mich etwa eine halbe Stunde in den schmachtenden, süßen Gedanken des Abscheidens, des Wiedersehens geweidet, als ich sie die Terrasse heraufsteigen hörte. Ich lief ihnen entgegen, mit einem Schauer fasste ich ihre Hand und küsste sie. Wir waren eben heraufgetreten, als der Mond hinter dem buschigen Hügel aufging. Wir redeten mancherlei und kamen unvermerkt dem düsteren Kabinette näher. Lotte trat hinein und setzte sich, Albert neben sie, ich auch. Doch meine Unruhe ließ mich nicht lange sitzen. Ich stand auf, trat vor sie, ging auf und ab, setzte mich wieder. Es war ein ängstlicher Zustand. Sie machte uns aufmerksam auf die schöne Wirkung des Mondenlichtes, das am Ende der Buchenwände die ganze Terrasse vor uns erleuchtete. Ein herrlicher Anblick, der umso viel frappanter war, als uns rings eine tiefe Dämmerung einschloss. Wir waren still, und sie fing nach einer Weile an. Niemals gehe ich im Mondenlichte spazieren. Niemals, dass mir nicht der Gedanke an meine Verstorbene begegnete, dass nicht das Gefühl von Tod, von Zukunft über mich käme. Wir werden sein, fuhr sie mit der Stimme des herrlichsten Gefühls fort. Aber, Werther, sollen wir uns wiederfinden, wiedererkennen? Was ahnen Sie, was sagen Sie? Lotte, sagte ich, indem ich ihr die Hand reichte und mir die Augen voll Tränen wurden, wir werden uns wiedersehen und dort wiedersehen. Ich konnte nicht weiterreden, Wilhelm. Muss sie mich das fragen, da ich diesen ängstlichen Abschied im Herzen trage? Und ob die lieben Abgeschiedenen von uns wissen, fuhr sie fort, ob sie fühlen, wann's uns wohl geht, dass wir mit warmer Liebe uns ihrer erinnern? Oh, die Gestalt meiner Mutter schwebt immer um mich, wenn ich im stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze und sie um mich versammelt sind, wie sie um sie versammelt waren. Wenn ich dann mit einer sehnenden Träne gen Himmel sehe und wünschte, dass sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, dass ich ihr in der des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus, verzeihe mir's, Treuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann. Sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr ist als das, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige, du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mir mit den letzten bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Sie sagte das, o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte? Wie um mich, wenn ich am stillen Abend unter ihren Kindern, unter meinen Kindern sitze und sie um mich versammelt sind. Wie sie um sie versammelt waren, wenn ich dann mit einer sehnenden Träne gen Himmel sehe und wünsche, dass sie hereinschauen könnte einen Augenblick, wie ich mein Wort halte, dass ich ihr in der des Todes gab, die Mutter ihrer Kinder zu sein. Mit welcher Empfindung rufe ich aus, verzeihe mir, Teuerste, wenn ich ihnen nicht bin, was du ihnen warst. Ach, tue ich doch alles, was ich kann. Sind sie doch gekleidet, genährt, ach, und was mehr als das alles, gepflegt und geliebt. Könntest du unsere Eintracht sehen, liebe Heilige, du würdest mit dem heißesten Danke den Gott verherrlichen, den du mit den letzten, bittersten Tränen um die Wohlfahrt deiner Kinder batest. Sie sagte das, o Wilhelm, wer kann wiederholen, was sie sagte? Wie kann der kalte, tote Buchstabe diese himmlische Blüte des Geistes darstellen?
Ja, also ich finde, Björn kann ganz hervorragend vorlesen. Vielen Dank dafür, Björn. Leider war ich der Unprofessionelle und ich habe das Ladegerät für den Rechner gar nicht angeschlossen gehabt und dann war der Akku alle an dieser Stelle. Deswegen ist das Kapitel leider nicht zu Ende gelesen. Das hole ich natürlich nach. Euch wünsche ich eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.